Ich will dich in das Thema Gnade mit reinnehmen. Und mein Sohn hatte diese Woche seine erste Kindergartenwoche. Von daher fühlt es sich gefühlt wie eine Ewigkeit an, wenn ich dir von dem Zeitpunkt erzähle, wo er noch im Spielkreis war, obwohl es eigentlich nur 4 Monate her ist. Es gab ein kleines Ritual während der Spielkreiszeit. Es war 3-mal die Woche. Um 9 Uhr fing Spielkreis an und ich habe ihn meistens morgens hingebracht. Das war ein süßer Moment, weil es war nicht so weit weg und wir sind gelaufen. Und eins, was wir nie geschafft haben, ist pünktlich zu sein, weil Leo unterwegs, das waren glaube ich nur 3-4 Straßen, aber es gab so viele Dinge, die er dann plötzlich noch tun musste. Jedes Auto musste einmal angefasst werden. Jedes Motorrad musste, wenn es an uns vorbeifährt oder er wusste, wo manche immer geparkt haben, musste bewundert werden. Ganz wichtig war auch, alle Tore zuzumachen, wenn irgendeins offen stand. Es musste zu sein. Da ließ er nicht mit sich reden. Und eine Sache, es mussten alle Blumen inspiziert werden. Rausgerupft oder wenn es im Garten war, habe ich ihm irgendwann weismachen können, nein, nur gucken und riechen und vielleicht kurz ranziehen zu dir. Das hat auch alles immer ganz gut geklappt. Keine Autos wurden zerkratzt, keine Motorräder umgeschmissen oder so. Aber es gab den Moment, wo wir umgezogen sind und eine neue Route gehen mussten. Und Leo auf dieser Route zum ersten Mal in Berührung mit diesen Blumen hier, mit Rosen gekommen ist. Und was er normalerweise bei Blumen kannte, ist, ich ziehe sie mir ran, ich rieche dran und alles ist gut. Er also hingelaufen und von Weitem sieht das ja alles ganz unschuldig aus. Er packt es an und er kam gar nicht zum Riechen, weil wir wissen alle, wenn du das hier so anpackst, das piekst. Und plötzlich die Tränen kullerten und ich musste ihm dann erklären, dass es genau bei diesen Blumen ein bisschen problematischer ist, dass er aufpassen muss. Und ich musste an diesen Moment zurückdenken, als ich den Text aus Lukas 15 gelesen habe, in den ich dich heute mit... Weil Jesus da deutlich macht, ähnlich kann es uns auch mit Gnade gehen. Weil ich weiß nicht, wie Gnade für dich sich anhört. Erstmal, wie bei so einer Rose, doch alles gut, oder? Von Weitem, ich meine, es gibt wahrscheinlich niemanden hier im Raum, der sagen würde, Gnade ist ein Problem. Gnade ist irgendwas, was mir nicht wichtig ist. Wenn jemand mir gnädig ist oder ich anderen gnädig sein soll, uns ist erstmal klar, so sollte das Leben aussehen. Das gehört zu einem guten Menschen dazu. Aber es sind jetzt 2 Verse, die ich dir am Anfang schon mal in der Einleitung mitgeben will, wo den Leuten wenigstens damals bei Jesus, wie er Gnade versteht, deutlich geworden ist, diese Gnade kommt nicht ohne seine Stacheln. Lies mit mir Lukas 15, die ersten 2 Verse. Da lesen wir, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Kurz, falls du nicht weißt, was Zolleinnehmer damals waren. Es gab in ganz Israel wahrscheinlich keine durchtriebeneren Leute als diese. Nämlich was sie getan hatten war, die Römer hatten das Land besetzt und diese Leute waren zu den Römern gegangen und hatten sich das Recht erkauft, Zölle, Steuern für sie einzutreiben und damit, ich sag mal, die Besatzung auch noch zu finanzieren. Ihr eigenes Volk auszunehmen, weil die Steuern waren ziemlich hoch und das jetzt an die Römer zurückzugeben, damit sie weiter ihre Besatzung da finanzieren konnten und dem noch nicht genug. Diese Zolleinnehmer haben auch noch eine eigene Prämie obendrauf geschlagen, die sie den Leuten abgenommen haben, die dann direkt in ihre Tasche gegangen ist und sie sich dadurch bereichert haben. Für diese Leute also klar, hier, die Schlimmsten der Schlimmsten, und ich habe überlegt, können wir irgendwie das nachvollziehen in Deutschland? Ich versuche es mal und du setzt da deine eigenen Leute ein, die da in diese Kerbe vielleicht schlagen. Aber ich dachte, wenn dir Klimaschutz wirklich wichtig ist, das waren die so einen Ford F-150 Truck fahren. Weißt du, die richtig großen Dinger, die richtig viel schlucken, die Donuts in deine Auffahrt fahren, die Fotos von ihrer letzten Kreuzfahrt zeigen und sagen, oh, nächstes Jahr muss ich nochmal dahin. Oder andersrum, wenn du sagst, Klimakrise, alles gar nicht so wild für mich, finde ich gar nicht so. Das sind die sich festkleben auf der Straße. Das sind die, wo du sagst, gefühlt mit ihren, die Grünen, die mit ihren Gesetzen die Wirtschaft lahmlegen und wegen denen es uns schlecht gehen wird. Diese Zolleinnehmer, sie sind die AfD-Leute, wenn du Mitte oder Links wählst. Sie sind die Mitte oder Linken, wenn du AfD wählst. Es sind diese Leute und vielleicht sind es bei dir Kollegen oder irgendjemand anders, wo allein wenn du an sie denkst, das Blut in deinen Adern zum Kochen bringt. Und du sagst, das sind die Leute, ich kann sie überhaupt nicht verstehen. Und mit dem, wie sie leben, gefühlt, ja, allen anderen könnte ich gnädig sein, aber ich kann es bei diesen nicht. Das sind für mich die Leute, Gnade, da muss doch eine Grenze sein, da muss Stopp sein. Und wir das Gefühl haben, auch berechtigt. Das waren diese Zolleinnehmer für die Pharisäer und wir lesen hier für die gesamten Juden eigentlich damals. Und es sind genau diese Leute jetzt, mit denen Jesus abhängt und sagt, mit ihm möchte ich Zeit verbringen, ihm möchte ich gnädig sein. Und ich hoffe, für die Leute damals war an dieser Stelle klar, und ich hoffe, mit diesem Vergleich konnte ich ein bisschen deutlich machen, hier wird's pieksig. Hier wird's spannend. Hier geht Gnade auch in Regionen, die nicht unbedingt einfach für dich und mich sind. Und es ist jetzt eine Geschichte von einem Vater und zwei Söhnen, die Jesus den Leuten damals und dir und mir mitgibt und wo, der erhofft, dass er diese Stacheln, das, was für uns erstmal sich pieksig anfühlt, wo wir sagen, kann Gnade wirklich so aussehen, wo er hofft, dir und mir klar machen zu können, wie wir mit dieser Gnade wirklich umgehen und auch leben können. Lies mit mir kurz eine längere Geschichte. Es ist das längste Gleichnis, was wir in der Bibel haben. Lukas 15, ab Vers 11. Jesus fuhr fort, er ist weiter im Gespräch mit diesen Pharisäern und dieser Vorwurf ist halt weiter im Hintergrund. Und er sagt ihnen, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was hat das zu bedeuten? Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot, und nun lebt er wieder. Er war verloren, und nun ist er wiedergefunden. Drei Dinge, die ich in diesem Text mit dir angucken will, drei Stacheln, die Gnade bei dir und mir, wie sie Jesus hier versteht, für dich und mich heute haben können und wo ich hoffe, dass dieser Text uns hilft, sie gut einzuordnen, damit wir mit dieser Gnade, wie Jesus sie sieht, leben können. Nämlich der erste Stachel, den Jesus hier anspricht, ist, warum wir Gnade so dringend brauchen, jeder von uns. Dann das zweite, wie Gnade aussieht, nämlich, dass sie tatsächlich hier vom Vater umsonst kommt. Und der dritte, der ein Stachel für uns sein kann, dass diese Gnade, wenn du und ich sie erfahren haben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass sie hier mit einer Anforderung vom Vater an den älteren Sohn kommt. Diese drei Sachen möchte ich mir mit dir angucken. Vorher möchte ich aber beten und Gott darum bitten, uns das gut deutlich zu machen. Du merkst, manche zucken schon, steht gern mit mir dazu auf, wenn dir das möglich ist. Vater, Vater, ich danke dir für dieses Gleichnis. Ich danke dir für diese Botschaft von Gnade, die dahinter steckt. Vater, du siehst, dass damals und dass auch heute da drin aber Punkte sind, die uns ärgern können, die uns querliegen können, die uns pieksen können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Gnade richtig zu verstehen, dass wir wirklich mit Gnade unterwegs sind, dass wir es schaffen, Gnade anzunehmen und auch Gnade weiterzugeben. Und dass wir heute Morgen verstehen, dass du der Grund, der Startschuss für all das bist. Vater, dieses Gnade erklären, es ist nicht etwas, was ich mit meinen Worten tun kann. Es ist etwas, wo wir dein Wort brauchen und dein Erklären für uns. Tu das bitte. Amen. Setzt euch gern. Das Erste, nämlich der erste Stachel, wie sehr du und ich Gnade brauchen. Und ich weiß nicht, wenn du noch die ersten zwei Verse da mit den Pharisäern und den Zolleinnehmern im Kopf hast, ich dachte, spannend für mich ist, wie wenig groß der Stachel gefühlt für diese Zolleinnehmer damals an dieser Stelle war. Weil die Pharisäer kommen auf sie zu und sagen, was sind denn das für Sünder, mit denen du dich da abgibst? Und wir lesen hier tatsächlich dieses Attribut Sünder, galt im ganzen Volk wurden diese Leute offen als Sünder bezeichnet. Und sie fangen hier auch überhaupt nicht an, groß das zu diskutieren. Anscheinend haben sie angenommen, wissen auch ein Stück weit, das, was wir hier machen, ist wirklich nicht das Beste. Und freuen sich jetzt umso mehr, laufen sogar aktiv zu diesem Jesus hin, um ihn zu hören, freuen sich über seine Botschaft von Gnade und Vergebung. Und ich dachte, wow, die sind hier schon einige Schritte weiter, als wir, glaube ich, heute sind, weil unser Startschuss ist an dieser Stelle ein bisschen anders, oder? Ich meine, du kannst es ja mal selbst nachher ausprobieren, wenn du dich traust. Gehst du jemandem auf der Straße und sag ihm genau das, was hier den Zolleinnehmern gesagt wird, nämlich, du bist Sünder, aber hey, kein Problem, gute Nachricht, Jesus ist da und Gnade und Vergebung für dir. Ich würde vermuten, niemand von uns traut sich das nachher, weil wir alle wissen, nach den ersten paar Worten brauchst du nicht weiterreden, dann gehen die Schotten runter bei uns. Wenn du kannst von Gnade, du kannst von Liebe, du kannst von Rettung reden, aber sobald wir anfangen mit, du bist Sünder, da machen wir innerlich erstmal zu, oder? Weil das ist nicht, was wir hören wollen heute. Ja, schön, dass die Zolleinnehmer für sich das so anhören können, aber das ist nicht, wie wir über uns denken. Weil wenn wir über uns denken, wir versuchen doch gute Menschen zu sein, oder? Ich meine, ich gebe mir Mühe, ein guter Vater zu sein, ein guter Freund, guter Ehemann, auf der Arbeit. Wir tun auch unsere Arbeit heute meistens nicht daraus, dass wir nur Geld kriegen, sondern wir wollen was Gutes auch zurückgeben, anderen Menschen, der Gesellschaft damit helfen. Und jetzt kommt hier so eine Ansage von wegen, du brauchst Gnade, weil du Sünder bist. Das ist nicht was passt zu unserem Selbstbild, oder? Wo ich auch immer wieder mit Pastoren in Bremen rede, die sagen, und deswegen lassen wir das auch erstmal weg. Dass es Gemeinden gibt, die werden dir nicht von Sünde und Schuld reden, sondern die reden von Gnade, von Liebe, weil sie sagen, das verkauft sich nicht. Ich sag mal, wie bei so einer Rose, du musst die Stacheln abmachen, sonst kauft niemand deine Rose. Und ich finde das Spannende hier, dass Jesus jetzt aber mit diesem jüngeren Sohn deutlich macht, er ist nicht bereit, diese Stacheln abzumachen. Er lässt diese Stacheln an der Rose. Er sagt, Gnade ist schön. Aber das Spannende ist mit diesem jüngeren Bruder ist, dass er hier deutlich macht, für ihn gehört Schuld und dass du und ich Sünder sind, dass du und ich ein Problem haben, unbedingt zu Gnade dazu. Er macht hier deutlich und wenn man sich von der Seite anguckt, ich finde, da macht das Sinn. Er sagt, was wäre Gnade ohne einen Punkt bei dir und mir, wo Gott uns gnädig sein muss? Wie können wir über Rettung reden, wenn es nichts bei uns zu retten gibt? Jesus macht dir deutlich, du kannst Gnade haben im ganzen Paket. Aber dazu gehört, dass es bei dir und mir was gibt, wo wir Gnade brauchen. Oder dieses ganze Thema können wir eigentlich lassen. Weil wenn wir gute Menschen sind, dann brauchen wir keine Gnade. Und um uns da zu helfen, um uns da jetzt gut selbst einzuschätzen, zu überlegen, zu welcher Weg ist jetzt der richtige, dazu gibt er uns jetzt diesen jüngeren Sohn. Gibt er uns diese Geschichte, wo der Sohn zum Vater geht. Und ich sag mal ihm das verbale Äquivalent von der Backpfeife gibt, wenn er sagt, gib mir mein Erbe. Weil was er hier dem Vater im Endeffekt sagt, ist, ich wünschte, du wärst endlich tot. Was du für mich bist, ist ein großer Sack Geld und ich will an dir das Geld ran. Was mit dir ist, was mit der Familie ist, mir relativ egal, gib mir, was mir zusteht. Und er macht sich auf und davon mit diesem Geld. Für die Leute damals, ein Riesenvergehen. Damals galt nicht nur als irgendwie Tugend oder so, dass du Vater und Mutter hältst, es war Gesetz. Die Leute gehen auch davon aus, dass der Vater hier eigentlich, weiß ich nicht, ihm eine zurückscheuert, ihn irgendwie aus der Familie schmeißt. Das hast du nicht gemacht. Aber der Vater lässt hier tatsächlich das mit sich machen. Er gibt ihm das Geld, der Sohn zieht weg, bringt alles durch, endet irgendwann auf dem Feld, bitterarm und neidisch sogar auf das Essen von den Schweinen. Und Jesus gibt uns diese Geschichte vom jüngeren Sohn, um dir und mir deutlich zu machen, sowas, was dieser jüngere Sohn tut und was er erlebt, das ist deine und meine Geschichte, die Geschichte von jedem Menschen auf dieser Welt mit Gott. Weil dieser Vater, er steht für Gott. Und tatsächlich, er hat diese Welt, er hat dich und mich gemacht. Am Schluss, Jesus hat hier recht, wenn er sagt, alles eigentlich gehört ihm. Aber von Anfang an hatte er dich und mich dazu gedacht, dass wir Erben mit ihm sind, dass wir das teilen, dass wir diese Herrschaft auch über diese Welt mit ihm zusammenteilen. Wollte er es uns als Geschenk geben, dass wir es zusammen machen? Und die Bibel sagt, seit Anfang der Welt haben wir uns Menschen aber der Freiheit bedient, an dieser Stelle auch anders zu gehen. Haben sein Erbe genommen, diese Welt, alles Schöne, was er geschaffen hat, und haben gesagt, Gott, du kannst uns aber mal gestohlen bleiben. Und haben es auf eigene Faust versucht. Und Jesus sagt an dieser Stelle, so normal uns das jetzt auch vorkommt, ich sag mal erstmal unsere Erfüllung, unsere Liebe, unsere Hoffnung in dieser Welt zu suchen, so verlockend das für uns, wie diesen Sohn auch scheint, jetzt erstmal das zu nehmen und Gott und seine Gesetze, die uns da doch einengen, erstmal rauszulassen. Jesus redet hier so deutlich, warnt vor diesem Weg, spricht das als das an, wo wir Hilfe brauchen, Rettung brauchen, weil er weiß, dass du und ich, wenn wir ohne Gott unterwegs sind, wir werden enden wie dieser Sohn auf dem Feld. Enttäuscht, leer und mit einem gewissen Hunger nach mehr. Jim Carrey hat das einmal so gesagt. Ich muss eben gucken, wo ich es habe. Ich mach's so. Jim Carrey hat einmal gesagt, er wünschte, dass jeder einmal reich und berühmt wäre, damit er oder sie erfahren könnte, dass das nicht alles ist, dass das nicht glücklich macht. Und ich glaube an dieser Stelle, das ist, wovor Jesus warnen will. Wahrscheinlich jeder von uns ist nicht auf dem Jim Carrey-Level. Er hat tatsächlich genug Geld gehabt, um sich jeden Wunsch zu erfüllen. Er war berühmt, er hatte alles. Jeder von uns wird wahrscheinlich in seinem Leben nicht dahin kommen. Und es wird wahrscheinlich für jeden von uns irgendwas geben, wo wir denken, wenn ich das noch hätte, dann wäre es gut. Wenn ich das noch erreiche, keine Ahnung, ein Kind, eine Beziehung, noch im Beruf weiterzukommen, was auch immer, dann wäre es glücklich. Das brauche ich doch. Und Jesus sagt, kann alles schön und gut sein, aber wenn es gegen diesen Gott geht, dann führt es nur zu einer Sache. Nämlich, dass für den Moment alles schön und gut läuft, dass ein Leben wie bei diesem jüngeren Sohn hier in Saus und Braus lebt, die Karriere tatsächlich erfüllt für den Moment, die Beziehung Spaß macht, die Kinder eine Erfüllung sind. Aber er sagt, pass auf, wir alle kennen es und spätestens seit Corona kennen wir es, glaube ich, alle. Es gibt diesen Moment, wo dieser Saus und Braus aufhört, wo das Leben ein Stück runterfährt, wo Karriere stagniert, wo Kinder oder Beziehungen auch anstrengend werden, wo Geld nicht mehr glücklich macht, wo Sex nicht mehr glücklich macht, wo all das, wovon wir uns was versprochen hatten, plötzlich merken wir sind wieder auf dieser Wiese. Und Jesus sagt, wir können dieses Spiel jetzt weiter und weiter und weiter drehen. Klar, wir können das nächste probieren. Und für den Moment wird es uns immer wieder was geben. Aber er sagt, schau dir das Ganze an. Am Ende enden wir auf dieser Wiese. Und er sagt hier, nimm das als Hinweis auf. Du bist tatsächlich, wenn du dich danach mehr sehnst, du bist auf mehr angelegt. Die Warnung hier ist, wir sind nicht auf das Erbe angelegt, so sehr wir auch unsere Augen darauf haben und so sehr wir denken, das ist, was wir bei Gott brauchen, sondern wir sind auf den Vater angelegt. Jesus macht hier deutlich, dieses Meer, es ist Gott, es ist die Beziehung zu Gott und all diese anderen Dinge sind dann schöne Extras, aber er warnt hier davor, dieses Erbe zum Gott zu machen, zu unserer Nummer eins, weil er weiß am Schluss, es wird uns leer und mit dem Hunger nach mehr enttäuscht zurücklassen. Und deswegen redet er hier, sagt er, kann er diesen Stachel bei Gnade, bei Rettung nicht einfach rausnehmen? Kann nicht einfach sagen, es ist alles okay und jeder kann mit Gott, weil er sagt, er sieht, wie wir uns Menschen von diesem Gott losgesagt haben, wie wir auf dieser Wiese versuchen, immer und immer wieder noch irgendwas zu essen zu finden. Und er sagt, ich will dich retten. Und ich will dich darauf hinweisen, weil nur an dem Punkt, wo der Sohn merkt, zur Besinnung kommt, merkt, wo er ist, da weiß Jesus jetzt, dass du und ich uns an den erinnern können, worum es eigentlich geht in unserem Leben. Und deswegen sagt er hier, ich wünsche mir tatsächlich, dass du und ich verstehen, dass wir Sünder sind. So unangenehm, so pieksig diese Botschaft auch ist, wie sehr wir Gnade brauchen, weil er hofft, dass du und ich genau an dem Punkt so sehr verstehen, wie genial diese Botschaft von Gnade jetzt bei Jesus ist. Und das ist das Zweite. nämlich dass sie tatsächlich bei ihm umsonst ist. Nochmal Vers 17 bis 21. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte, also der jüngere Bruder, er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Der Sohn kommt jetzt zu dem Vater und ich glaube an diesem Punkt wieder, so unangenehm es ist, aber an dem Punkt müssen du und ich angekommen sein bei Gnade, zu wissen, tatsächlich, ich hätte keine Chance, kein Recht an sich, wieder zu diesem Gott zu kommen. Ich habe es wirklich verzockt. Ich habe das Erbe genommen, ich habe es verbrannt und ich habe die Brücke auch zu Gott abgerissen. Und er kommt hier zum Vater und sagt, lass mich wenigstens noch so ein Tagelöhner sein, irgendein Angestellter. Ich weiß, Sohn wird nichts mehr, dazu habe ich zu viel falsch gemacht. Lass mich irgendwie noch durchkommen. Und es ist jetzt spannend, jeder damals hätte damit gerechnet, dass, ich sag mal, mindestens der Vater hier einen Schuldenplan aufstellt. Dass er irgendwie hier dem Jungen sagt, das war wirklich Mist, was du hier gemacht hast und lass uns irgendwie gucken, wie du das wieder ins Reine bringen kannst, der Familie wieder zurückzahlen kannst und dann kommst du vielleicht in die Familie. Aber das ist nicht, was hier passiert. Sondern ab Vers 22 lesen wir, doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Für mich ist wichtig, dass wir verstehen, was dieses Mastkalb bedeutet. Denn damals Fleisch, heute sind wir gewohnt, Grillparty, okay, wir gehen eben zu Rewe, wir gucken in die Fleischabteilung, nehmen uns, was es braucht, gehen zurück, feiern eine Feier. Wenn das Mastkalb hier geschlachtet wurde, wir sehen auch nachher in dem Text, es gab nicht viele davon, wahrscheinlich hier nur ein einziges. Es wurde mit viel Mühe, auch viel Einsatz, auch von Geld gemästet und für einen ganz besonderen Punkt, für einen ganz besonderen Anlass wurde es, ich sag mal, in der Hinterhand gehalten. Es ist wie so eine gute Flasche Wein, die du irgendwo zu Hause hast, wo du weißt, die fasse ich nie an, es sei denn, es ist irgendwie ein wichtiger Jahrestag oder eine richtig große Feier. Das hier war das Mastkalb in der Familie. Und jetzt kommt dieser Sohn, dieser, der eigentlich alles verbrochen hat und anstatt ihm irgendwie eine Standpauke zu geben, schlachtet der Vater das Mastkalb. Meistens wurde das ganze Dorf zu so einer Feier, wenn so ein Kalb geschlachtet wurde, gleich das ganze Dorf eingeladen, um deutlich zu machen, so sehr freut sich der Vater, dass dieser Sohn wieder zurückgekommen ist. Was Gott hier deutlich macht an dieser Stelle ist, ich weiß nicht, wenn du ohne Jesus unterwegs bist, vielleicht auch wenn du mit Jesus unterwegs bist und an dieser Stelle mit Schuld zu kämpfen hast, was er hier deutlich macht ist, egal wie du und ich kommen, egal wie unser Leben aussieht, egal wie wir auch denken, und ich höre das immer mal wieder, wenn ich Leute zum Gottesdienst einlade, dass sie sagen, ich muss da noch ein paar Sachen mit Jesus oder Gott ins Reine bringen, vorher kann ich keinen Schritt über eine Schwelle in der Gemeinde setzen oder irgendwas mit Gott zu tun haben. Gott macht hier deutlich, egal wie du und ich zu ihm kommen, wenn wir um Vergebung bitten, wenn wir nach Gnade suchen, bei ihm gibt es keine Retourkutsche, kein Herr, hab ich dir doch gesagt, kein jetzt arbeite dann mal deine Schulden ab, sondern er macht hier deutlich, alles, was es gibt an dieser Stelle, sind offene Arme und sind ein, endlich ist mein Sohn wieder da, endlich ist meine Tochter wieder da. Das ist, warum Jesus hier an dieser Stelle so auf Schuld rumreiten kann und warum er denkt, dass Gnade trotzdem eine gute Botschaft für dich und mich ist, weil er weiß, an dem Punkt, wo du und ich unsere Schuld anerkennen und um Vergebung bitten, genau da können wir diese Genialität von diesem Vater erleben, dass er uns immer noch geliebt hat. Dass, obwohl wir uns von ihm entfernt haben, er uns nicht vergessen hat. Und dass es tatsächlich nur ein Vergib mir braucht, um all das wegzuwischen, wo wir eigentlich getrennt waren von ihm. Und wo Gnade tatsächlich praktisch werden kann für dich und mich in unserem Leben und unserer Beziehung zu Gott. Das ist die gute Botschaft, die Jesus dir und mir bringt. Das ist, warum er selbst als Paket von Sünde und Gnade, Sünde und Vergebung, er das als gute Botschaft beschreibt. Und so sehr die Leute das hier feiern, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber die Pharisäer hatten wir vorhin gesehen, sie bringt das hier eher auf die Palme. Weil sie schauen diese Zolleinnehmer an und sie, ihnen ist sehr klar in diesem Bild, der jüngere Bruder, das sind die Zolleinnehmer. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist, selbst solchen Leuten, wenn sie zu Jesus gehen, wenn sie zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten, das Ding ist durch. Sie leben wieder mit Gott und das kratzt sie richtig. Und ich weiß nicht, ob du solche Gedanken selber kennst, dass du denkst, aber so viel, was die Leute falsch gemacht haben, es kann doch nicht sein, dass ein Vergib mir das alles wegradiert. Es kann doch nicht sein, dass jemand, ich sag mal wie hier, der Leute ausgenommen hat, der dazu beigetragen hat, ein Regime unterstützt hat, der es Leute tötet. So ein Kerl kann doch nicht einfach zu Gott kommen und sagen, es tut mir leid. Ich sag mal, wenn mein Sohn zu mir kommt und richtig was Schlechtes gemacht hat, für mich die erste Reaktion ist nicht zu sagen, na gut, nächstes Mal besser. Sondern da muss doch jetzt irgendeine Strafe noch kommen, oder? Wie kann das hier passen? Gnade so billig? Und wir hatten letzte Woche die Antwort zu dieser Frage ausführlicher, aber die Kurzform ist, Gott kann hier so ein Mastkalb schlachten, gleich die Party beginnen, weil er zuerst seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat. Und für all das, was du und ich verbrochen haben, für all das, was hier an dieser Stelle wir eigentlich aufarbeiten müssen, dass er gesagt hat, am Kreuz habe ich schon dafür bezahlt. Der einzige Grund, warum hier keine Retourkutsche kommt, kein Schuldenplan aufgestellt wird, ist, dass der Vater selbst sagt, ich bezahle für all das, ich komme für all den Schaden auf. Und deswegen das Einzige, was übrig bleibt, ist, dass du und ich mit diesem Gott Gnade feiern können. Das ist das Angebot. Das ist, wo Jesus hofft, dass du und ich verstehen, was Gnade bedeutet. Nämlich, jemand anders hat bezahlt. Eigentlich ungerecht für dich und mich, tatsächlich. Wir hätten dafür bezahlen sollen. Jesus stirbt. Und deswegen alles, wenn wir zu Gott kommen, mit dem wir rechnen können, sind offene Arme und ein Vater, der sagt, endlich bist du zu Hause. Lass uns zusammenleben. Von daher, wenn du heute Morgen hier sitzt und entweder diese Entscheidung noch gar nicht getroffen hast mit Jesus oder vielleicht an diesem Punkt auch haderst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch mit Jesus. Schuld kann weiter ein Piekser sein, kann weiter ein Dorn im Auge sein. Etwas, wo ich denke, ich tue etwas falsch und dann wurm ich so, kennst du dieses Gefühl, wurm ich so vor Gott rum, dass ich denke, na, ist doch jetzt irgendwas in uns zerbrochen, ist doch da irgendwas. Wenn ich es jetzt 5-mal falsch gemacht habe, kann ich nochmal hingehen und sagen, es tut mir leid und ist dann wirklich alles gut? Hier ist die Erinnerung, dass Jesus sagt, du kannst machen, was du willst. Wenn du zu mir kommst, ist alles wieder gut. Wenn du bei mir um Vergebung bittest, es ist wie ausradiert. Letzte Woche, ihr erinnert euch, Tetelestai war es, glaube ich, im Griechischen. Das steht über deinem Leben. Und es kommt nicht darauf an, wie oft du und ich wieder zu Jesus gehen, sondern wenn du und ich einmal von Herzen erkannt haben, wir brauchen Jesus, zu ihm gekommen sind und gesagt haben, vergib mir. Jesus sagt, das ist es. Wenn du an mir dranbleibst, dir ist vergeben. Und ich hoffe, das ist etwas, was du bei Gnade annehmen kannst. Wo du und ich merken, es kommt tatsächlich nicht mehr auf unsere Taten, das, was wir tun, leisten können an, sondern es kommt darauf an, dass wir das annehmen, was Jesus schon für uns getan hat. Das ist, was Jesus für dich und mich hofft. Und es ist jetzt aber etwas, was für die Pharisäer, und das ist der ältere Bruder am Schluss, wo sie merken, damit kommen wir nicht ganz klar. Und wo Jesus jetzt hofft, dir und mir, genauso wie den Pharisäern damals, zu helfen, an dieser Stelle diesen letzten Stachel rauszunehmen, nämlich den Anspruch, den Gnade jetzt an uns stellt. Ab Vers 25. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was hat das zu bedeuten? Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Müssen wir uns das mal vorstellen, weil ich will kurz eine Lanze für diesen älteren Bruder brechen. An sich, er kommt in dieser Geschichte nicht gut rüber, aber wenn du Ältester oder Älteste in deiner Familie bist, vielleicht kannst du verstehen, wie es ihm hier geht. Er kommt von einem harten Arbeitstag nach Hause, hat sich die letzten Jahre in der Abwesenheit von seinem Bruder richtig für die Familie und das Familienbusiness reingehauen, hat alle Regeln gehalten, ist der Vorzeigesohn, bemüht sich wie sonst was und jetzt kommt der Jüngere und kennst du dieses Gefühl, die können alles machen? Die Eltern sagen, ah ja, ist ja nicht so schlimm, aber bei mir waren die Regeln streng, die durften feiern, wie lange sie wollten, aber bei mir wurde dann immer auf die Uhr geguckt, die dürfen ihr Essen ablehnen, bei mir, ich musste immer alles essen. Das ist hier, was bei dem Bruder hochkommt. Dass er sagt, mit dem bist du gnädig? Ungerecht, weil ich arbeite mir doch hier für dich so einen ab. Wie kannst du jetzt einfach gnädig bei ihm sein? Und ich finde es genial, wie dieser Vater jetzt reagiert, weil er versucht es hier überhaupt nicht zu rechtfertigen. Er versucht hier nicht, Gnade irgendwie gerechter wirken zu lassen für den älteren Sohn. Gott weiß an dieser Stelle, ja, ich bin ungerecht gnädig zu meinem Sohn. Billig gnädig zu meinem Sohn. Aber was er hier dann den älteren Sohn zurückfragt, ist, warum macht dir das so viel aus? Warum ist das so ein Problem für dich an dieser Stelle? Weil was der Vater hier an dieser Stelle merkt, ist, sein älterer Sohn läuft gerade Gefahr, genauso verloren zu gehen, wie es sein jüngerer mal war. Weil was bei diesen Vorwürfen von dem älteren Bruder rüberkommt, ist, dass er aus demselben Grund geblieben ist und gearbeitet hat, wie der jüngere Sohn weggegangen ist, nämlich um an das Erbe vom Vater zu kommen. Es sind zwei Wege, wie die Brüder versuchen, jetzt an eine Sache zu kommen, nämlich an das Erbe vom Vater. Und dass der Vater hier merkt, hier geht es dem größeren Bruder nicht um irgendwie die Familie oder den Vater, um Liebe zu seinem Bruder, sondern es geht ihm um sich selbst. Und um das Erbe. Und an dieser Stelle bittet der Vater diesen älteren Bruder, komm rein und feier Gnade mit uns. Das ist hier ein Seitenhieb gegen die Pharisäer damals, weil sie waren diejenigen, die sich gebrüstet haben als Israeliten, als Volk Gottes, die alle Gebote in ihrem Leben halten konnten, als die, die Jesus und Gott richtig lieb haben sollte. Und was er ihnen hier deutlich macht, den religiösen Leuten damals und ich glaube auch uns religiösen Leuten heute, dass er sagt, an dieser Stelle, wenn du deine Werke anstelle von Gnade setzt, hier ist was passiert. Kaltherzig, lieblos und fokussiert auf dich selbst. Und hier ist was Jesus möchte an dieser Stelle, dass er sagt, folge mir nicht, damit du etwas kriegst, sondern folge mir, weil du schon alles hast. Er sagt dir, du bist bei mir, alles, was ich habe, ist deins. Warum drehst du dich um dich selbst? Und die Hoffnung ist hier, dass die Pharisäer damals und du und ich heute verstehen, wir folgen Gott nicht, um etwas zu kriegen, sondern wir folgen Gott, weil wir alles bei ihm schon haben und lassen unser Herz weich machen, weil wir merken, es ist alles aus Gnade. Auch bei den Pharisäern damals, sie denken, es geht um ihre Leistung, aber wenn sie wirklich nachgedacht hätten, Israel wurde nur berufen durch Gnade Gottes. Gott hat sich einfach ein Volk ausgesucht, ohne dass sie was dazu tun konnten. Sie denken, sie arbeiten für Gott und dadurch kriegen sie seine Liebe. Und er sagt, es war nie so. Schön, dass ihr das für mich macht, aber die Basis von unserer Beziehung, selbst zu euch Gerechten, ist immer Gnade gewesen. Und von daher sagt er, wie dein jüngerer Bruder, mach's jetzt nicht falsch und lauf weg, sondern auch du, feier Gnade. Und ja, leb weiter für mich, super, aber nicht um mir zu gefallen, sondern weil du schon von mir gerettet bist. Und von daher die Hoffnung, glaube ich, für dich und mich auch heute, dass du und ich das, was wir tun, dass wir an dieser Stelle aufpassen, nicht selbstgerecht zu werden. Dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir nicht auf andere gucken und sagen, gut, dass ich es besser habe als die, sondern dass Jesus hier darum ringt, dass wenn Gnade deine und meine Grundlage ist, dass er hier deutlich macht, der Test, um zu sehen, ob Gnade wirklich unsere Grundlage ist, sagen wir es so rum, ist, wie du und ich mit Leuten umgehen, wie diesen Zolleinnehmern damals. Dass wir schauen, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber für mich ist das ein sehr ernüchternder Test, zu überlegen, nimm mal diese Leute, an die du vorhin gedacht hast, diese Leute, wo du überhaupt nicht mit kannst, die dein Blut zum Brodeln bringen, wo du einfach kein Verständnis für hast. Und die Frage ist, wie gehst du daran? Mit, wie die Pharisäer, mit Verachtung, mit Fingerzeigen und sagen, wie kann man nur? Und auch bei Gott zu sagen, kannst du die nicht mal irgendwie gerade rücken oder bestrafen? Oder wie Jesus, wo du und ich sagen, ich verstehe, dass das nicht gut ist. Sünde können wir immer noch Sünde nennen, aber bei den Leuten zu denken, ich war auch mal so. Ich bin immer noch ein Stück weit so. Wir beide brauchen Gnade und wo Jesus darum ringt, bei den Pharisäern und bei uns heute, dass Gnade etwas ist, was unser Herz zerbrechen lässt für diese Leute. wo wir nicht anfangen, da zwei Klassengesellschaft zu machen, wir Christen als die Guten und die anderen als die Bösen, sondern dass wir merken, wir sind genauso die Bösen. Nur ist der Unterschied, dass wir Gnade erkannt haben. Und das Ziel von unserem Leben, von dieser, dass wir gerade noch hier sind, es ist, dass Gott hofft, dass eine Person mehr noch diese Gnade versteht. Und deswegen sagt Jesus hier, der Test für dich und mich, ob wir wirklich mit Gnade unterwegs sind, das ist die Frage, wofür schlägt hier unser Herz? Für Gerechtigkeit und dass die durchkommt und dass die anderen dafür bestraft werden? Oder für Rettung von Menschen, weil wir alle Gnade brauchen? Und ich denke, ein gutes Beispiel, und ich weiß, ich bin jetzt hier auf dünnem Eis, aber ich versuch's. Letzten Olympischen Spiele, die Eröffnungsfeier da, wo es so eine Situation gab, die dann durch die Medien ging, von diesem Abendmahl, einer Szene, die sehr an das Abendmahl von Da Vinci erinnert hat, und wo es dann einen Aufschrei gerade aus der christlichen Community gab von, wie könnt ihr nur und was sind das, und es wirklich an manchen Stellen gruselig aggressiv wurde von Christen auf diese Darsteller da. Und dann gab es eine riesen Diskussion, ob das gewollt war oder nicht, das mal sei dahingestellt. Aber wo ich dachte, schade, wie wenig ich sag mal, Jesus-mäßige Antworten es auf diese Situation gab. Wo Leute angefangen haben, die Leute zu verurteilen. Und ich finde es okay, an der Stelle zu sagen, das war nicht gut, das finden wir nicht gut. Aber wo waren die Stimmen, wo gerungen wurde, dass die Leute wirklich verstehen, warum es nicht gut war? Dass wir nicht andere verurteilen dafür, was sie hier über den Glauben machen. Weil natürlich finden sie den Glauben komisch. Natürlich finden sie den Glauben angreifbar bei dem, wie sie ihre Sexualität, ihre Geschlechtlichkeit oder ihr Gender ausleben wollen. Aber dass wir uns davon nicht provozieren lassen, nicht da versuchen zurückzuschießen, sondern sagen, sie brauchen Jesus. Dass wir auch im Viertel hier nicht auf die anderen Leute herabschauen, die vielleicht ihr Leben komplett offensichtlich anders leben, als Jesus es möchte, sondern dass unser Herz zerbricht für diese Leute und wir sagen, das sind die Leute, die Jesus auch brauchen. Und ich wäre ohne Jesus ganz genauso. Kein Deut besser. Vielleicht anders, aber kein Deut besser vor Gott. Dass ich hoffe, dass wir als Gemeinde diese Anforderung hier von Gott ernst nehmen, dass wir eine gnädige Gemeinde sind. Dass wir gerade auf Sünde gnädig reagieren, in dem Sinne, dass wir Sünde zwar ansprechen, Jesus macht es hier genauso, den Stachel sollten wir nicht abmachen, aber dass wir am Schluss den Leuten gegenüber immer gnädig sind, weil wir wissen, Gott geht es darum, dass sie nach Hause kommen und nicht, dass sie woanders bestraft werden. Das muss am Ende passieren, aber während wir hier sind, ist unser Auftrag nicht zu verurteilen, sondern um Leute zu Jesus zu rufen. Kurzer Werbeblock, wenn du das praktisch machen willst, wir machen es Dienstag. Ist 1., 2. Oktober? 1., danke. Ich will das betonen, es ist nicht die einzige Art, Leuten von Jesus zu erzählen. Aber wir machen das, weil uns gerade keine andere einfällt, als rauszugehen, Flyer zu verteilen, Leute anzusprechen, weil wir sagen, wir wollen irgendwie darum ringen, dass so viele Menschen wie möglich wenigstens diese Einladung haben. Ob sie sie annehmen, ist ihrs. Aber wir wollen zu diesen Leuten liebevoll sein, in der Hinsicht, dass wir ihnen sagen, ja, du brauchst Rettung, hier wäre sie. Und ja, vielleicht finden uns manche dafür komisch, das ist okay, die Pille müssen wir schlucken. Aber ich hoffe, dass Gnade, die wir erfahren haben, uns motivieren, anderen gegenüber diese Gnade zu zeigen und zu verkünden. Soweit.